Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream. Geschichte der Abderiten. Zweiter Teil. Viertes Buch. Drittes Kapitel. Wie die Parteien sich höheren Orts um Unterstützung bewerben. Nach dem Stadtrecht der Abderiten wurden alle über mein und dein unter den gemeinen Bürgern entstandene Händel vor einem Gerichte von 20 Ehrenmännern abgetan, welche sich wöchentlich dreimal in der Vorhalle des Tempels der Nemesis versammelten. Alles wurde aus billiger Rücksicht auf die Nahrung der Sykophanten schriftlich vor diesem Gerichte verhandelt und weil der Gang der abderitischen Justiz eine Art von Schneckenlinie beschrieb und sich auch mit der Geschwindigkeit der Schnecke fortbewegte, zumal die Sykophanten nicht eher zum Beschließen verbunden waren, bis sie nichts mehr zu sagen hatten. So währte das Libellieren gemeiniglich so lange, als es die Mittel der Parteien wahrscheinlicherweise aushalten konnten. Allein diesmal kamen so viele besondere Ursachen zusammen, der Sache einen schnelleren Schwung zu geben, dass man sich nicht darüber zu verwundern hat, wenn der Prozess über des Esels Schatten binnen weniger als 4 Monaten schon so weit gediehen war, dass nun am nächsten Gerichtstage das Endurteil erfolgen sollte. Ein Rechtshandel über eines Esels Schatten würde Sonderzweifel in jeder Stadt der Welt Aufsehen machen. Man denke also, was er in Abdera tun musste. Kaum war das Gerücht davon erschollen, als von Stund an alle anderen Gegenstände der gesellschaftlichen Unterhaltung fielen und jedermann mit ebenso viel Teilnehmung von diesem Handel sprach, als ob er ein Großes dabei zu gewinnen oder zu verlieren hätte. Die einen erklären sich für den Zahnarzt, die anderen für den Eseltreiber. Ja, sogar der Esel selbst hatte seine Freunde, welche dafür hielten, dass derselbe ganz wohl berechtigt wäre, interveniendo einzukommen, da er durch die Zumutung, den Zahnarzt in seinem Schatten sitzen zu lassen und unterdessen in der brennenden Sonnenhitze zu stehen, offenbar am meisten prägraviert würde. Mit einem Wort, der besagte Esel hatte seinen Schatten auf ganz Abdera geworfen und die Sache mit einer Lebhaftigkeit, einem Eifer, einem Interesse getrieben, die kaum größer hätten sein können, wenn das Heil gemeiner Stadt und Republik auf dem Spiele gestanden hätte. Wiewohl nun diese Verfahrensweise überhaupt niemanden, der die Abderiten aus der vorgehenden wahrhaften Geschichtsklitterung kennengelernt hat, befremden wird, so glauben wir doch denen Lesern, welche eine Geschichte nur als dann recht zu wissen glauben, wenn ihnen das Spiel der Räder und Triebfedern mit dem ganzen Zusammenhang der Ursachen und Folgen einer Begebenheit aufgeschlossen wird. Keinen unangenehmen Dienst zu erweisen und wenn wir ihnen etwas umständlicher erzählen, wie es zugegangen, dass dieser Handel, der in seinem Ursprung nur zwischen Leuten von geringer Erheblichkeit und über einen äußerst unerheblichen Gegenstand vorwaltete, wichtig genug werden konnte, um zuletzt die ganze Republik in seinen Strudel hineinzuziehen. Die sämtliche Bürgerschaft in Abdera war, wie von jeher die meisten Städte in der Welt, in Zünfte abgeteilt und vermöge einer alten Observanz gehörte der Zahnarzt Struzion in die Schusterzunft. Der Grund davon war, wie Gründe der Abderiten immer zu sein pflegen, mächtig spitzfindig. In den ersten Zeiten der Republik hatte nämlich diese Zunft bloß die Schuster und Schuhflicker in sich begriffen. Nachmals wurden alle Arten von Flickern mit dazugenommen, und so kam es, dass in der Folge die Wundärzte als Menschenflicker und somit ob paritatem rationis alle Arten von Ärzten zu dieser Zunft geschlagen wurden. Struzion hatte demnach, bloß die Ärzte ausgenommen, mit denen er immer stark über den Fuß gespannt war, die ganze löbliche Schusterzunft und insbesondere alle Schuhflicker auf seiner Seite, die, wie man sich noch erinnern wird, einen sehr ansehnlichen Teil der Bürgerschaft von Abdera ausmachten. Natürlicherweise wandte sich also der Zahnarzt vor allen anderen sogleich an seinen Vorgesetzten, den Zunftmeister Pfrieme. Und dieser Mann, dessen patriotischer Eifer für die Konstitution der Republik niemandem unbekannt ist, erklärte sich sogleich mit seiner gewöhnlichen Hitze, dass er sich eher mit seinem eigenen Schusteraal erstechen, als geschehen lassen würde, dass die Rechte und Freiheiten von Abdera in der Person eines seiner Zunftverwandten so gröblich verletzt würden.
»Billigkeit«, sagte er, »ist das höchste Recht. Das kann man aber billiger sein, als dass derjenige, der einen Baum gepflanzet hat, wiewohl es dabei eigentlich auf die Früchte angesehen war, nebenher auch den Schatten des Baumes genieße. Und warum soll das, was aus einem Baum gilt, nicht ebenso wohl von einem Esel gelten? Wo zum Henker soll es mit unserer Freiheit hinkommen, wenn es einem zukünftigen Bürger von Abdera nicht einmal freistehen soll, sich in den Schatten eines Esels zu setzen? Gleich, ganz gleich, als ob ein Eselsschatten vornehmer wäre als der Schatten des Rathauses oder des Jason-Tempels, in den sich Stellen setzen und legen mag, wer da will. Schatten ist Schatten. Er komme von einem Baum oder von einer Ehrensäule, von einem Esel oder von seiner Gnaden, dem Archon selbst. Kurz und gut, setzte Meister Pfrieme hinzu, verlasst euch auf mich, Herr Struzion. Der Grobian soll euch nicht nur den Schatten, sondern zu eurer gebührenden Saxifikation den Esel noch oben drein lassen, und es müsste weder Freiheit noch Eigentum mehr in Abdera sein, und dahin soll's beim Element nicht kommen, solange ich der Zunftmeister Pfrieme heiße.
Während dass der Zahnarzt sich der Gunst eines so wichtigen Mannes versichert hatte, ließ es der Eseltreiber Antrax seines Orts auch nicht fehlen, sich um einen Beschützer zu bewerben, der jenem wenigstens das Gleichgewicht halten könnte. Antrax war eigentlich kein Bürger von Abdera, sondern nur ein Freigelassener, der sich in dem Bezirk des Jason-Tempels aufhielt, und er stand als Schutzverwandter desselben unter der unmittelbaren Gerichtsbarkeit des Erzpriesters, dieses Heron, der bekanntermaßen zu Abdera göttlich verehrt wurde. Natürlicherweise war also sein erster Gedanke, wie er dazu gelangen könnte, dass der Erzpriester Agathyrsus sich seiner mit Nachdruck annehmen möchte. Allein der Erzpriester Jasons war zu Abdera eine sehr große Person, und ein Eseltreiber konnte schwerlich hoffen, ohne einen besonderen Kanal den Zutritt zu einem Herrn von diesem Range zu erhalten. Nach vielen Beratschlagungen mit seinen vertrautesten Freunden wurde endlich folgender Weg beliebt. Seine Frau, Krobyle, war mit einer Putzmacherin bekannt, deren Bruder der begünstigte Liebhaber des Aufwartmädchens, einer gewissen milesischen Tänzerin war, welche, wie die Rede ging, mit dem Erzpriester in großen Gnaden stund. Nicht, als ob er etwa, wie es zu gehen pflegt, sonderlich, weil die Priester des Jasons unverheiratet sein mussten. Kurz, wie die Welt argwöhnisch ist, man sprach freilich allerlei. Aber das Wahre von der Sache ist, der Erzpriester Agathyrsus war ein großer Liebhaber von pantomimischen Solotänzen. Und weil die Tänzerin, um kein Ärgernis zu geben, nicht bei Tage zu sich kommen lassen wollte, so blieb ihm nichts anderes übrig, als sie mit der erforderlichen Vorsicht bei Nacht durch eine kleine Gartentür in sein Kabinett führen zu lassen. Da nun einst gewisse Leute eine dicht verschleierte Person in der Morgendämmerung wieder herausgehen gesehen hatten, so war das Gemurmel entstanden, als ob es die Tänzerin gewesen sei und als ob der Erzpriester eine besondere Freundschaft auf diese junge Person geworfen habe, welche in der Tat fähig gewesen wäre, in jedem anderen als einem Erzpriester noch etwas mehr zu erregen. Wie nun dem auch sein mochte, genug. Der Eseltreiber sprach mit seiner Frau, Frau Krobyle mit der Putzmacherin, die Putzmacherin mit ihrem Bruder, der Bruder mit dem Aufwartmädchen und, weil das Aufwartmädchen alles über die Tänzerin vermochte, von welcher vorausgesetzt wurde, dass sie alles über den Erzpriester vermöge, der alles über die Magnaten von Abdera und ihre Weiber vermochte, so verzweifelte Antrax keinen Augenblick, seine Sache in die besten Hände von der Welt gelegt zu haben. Aber unglücklicherweise zeigte sich's, dass die Favoritin der Tänzerin ein Gelübde getan hatte, ihre Allvermögenheit ebenso wenig unentgeltlich auszuleihen als Antrax den Schatten seines Esels. Sie hatte eine Art von Taxordnung. Vermöge deren der geringste Dienst, den man von ihr verlangte, wenigstens eine Erkenntlichkeit von 4 Drachmen voraussetzte, und in gegenwärtigem Falle war ihr umso weniger zuzumuten, auch nur eine 1/2 Drachme nachzulassen, da sie ihrer Schamhaftigkeit eine so große Gewalt antun sollte, eine Sache zu empfehlen, worin ein Esel die Hauptfigur war. Kurz, die Iris bestand auf 4 Drachmen, welches just doppelt so viel war, im glücklichsten Falle mit seinem Prozess zu gewinnen hatte. Er sah sich also wieder in der vorigen Verlegenheit. Denn wie konnte ein schlechter Eseltreiber hoffen, ohne eine haltbarere Stütze als die Gerechtigkeit seiner Sache, gegen einen Gegner zu bestehen, der von einer ganzen Zunft unterstützt wurde und sich überall rühmte, dass er den Sieg bereits in der Tasche habe. Endlich besann sich der ehrliche Antrax eines Mittels, wie er vielleicht den Erzpriester ohne Dazwischenkunft der Tänzerin und ihres Aufwartmädchens auf seine Seite bringen könnte. Das Beste davon deuchte ihm, dass er es nicht weit zu suchen brauchte. Ohne Umschweife, er hatte eine Tochter, Gorgo genannt, die in Hoffnung auf eine oder andere Weise beim Theater unterzukommen, ganz leidlich singen und Zitherspielen gelernt hatte. Das Mädchen war eben keine von den schönsten, aber eine schlanke Figur, ein paar große schwarze Augen und die frische Blume der Jugend ersetzten, seinen Gedanken nach wenigstens, reichlich, was ihrem Gesichte abging. Und wirklich, wenn sie sich tüchtig gewaschen hatte, sah sie in ihrem Festtagsstaat mit ihren langen, pechschwarzen Haarzöpfen und mit einem Blumenstrauß vor dem Busen so ziemlich dem wilden, thrakischen Mädchen Anakreons ähnlich. Da sich nun bei näherer Erkundigung fand, dass der Erzpriester Agathyrsus auch ein Liebhaber von Zitherspielen und von kleinen Liedern war, deren die junge Gorgo eine große Menge nicht übel zu singen wusste, so machte sich Anthrax und Krobyle große Hoffnung, durch das Talent und die Figur ihrer Tochter am kürzesten zu ihrem Zweck zu kommen. Anthrax wandte sich also an den Kammerdiener des Erzpriesters und Krobyle unterrichtete inzwischen das Mädchen, wie sie sich zu betragen hätte, um womöglich die Tänzerin auszustechen und von der kleinen Gartentür ausschließlich Meister zu bleiben. Die Sache ging nach Wunsch. Der Kammerdiener, der durch die Neigung seines Herrn zum Neuen und Mannigfaltigen nicht selten ins Gedränge kam, ergriff die gute Gelegenheit mit beiden Händen und die gute Gorgo spielte ihre Rolle für eine Anfängerung meisterlich. Agathyrsus fand eine gewisse Mischung von Naivheit und Mutwillen und eine Art wilder Grazie bei ihr, die ihn reizte, weil sie ihm neu war. Kurz, sie hatte kaum zwei- oder dreimal in seinem Kabinette gesungen, so erfuhr Anthrax schon von sicherer Hand, dass Agathyrsus seine gerechte Sache verschiedenen Richtern empfohlen und sich mit einigem Nachdruck hatte verlauten lassen, wie er nicht gesonnen sei, auch den allergeringsten Schutzverwandten des Jason-Tempels, ein Schlachtopfer der Schikanen des Sykophanten Physignatus und der Parteilichkeit des Zunftmeisters Pfrieme werden zu lassen. Sie hörten Geschichte der Abderiten, zweiter Teil, viertes Buch, drittes Kapitel, wie die Parteien sich höheren Orts um Unterstützung bewerben, von Christoph Martin Wieland. Es las Uwe Kulnig. Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Anchor, Spotify, Apple Podcast, iTunes, Google Podcasts, Radio.de und viele andere mehr.